Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen heute über die Receiver, die Passempfänger, die, ja, wichtigsten Spieler nach dem Quarterback, wenn man so will. Viel Spaß! Moin Lorenz.
Ja, moin Philipp.
Ja, wollen wir mal direkt damit aufräumen, ob die Receiver wirklich die wichtigsten Spieler nach dem Quarterback sind?
Nein. Nein, also wir beide als Trench-Freunde und Liebhaber mögen ja da doch eher die Pass-Rusher und die Offensive Linemen, aber ja, ich meine, heutzutage ist alles wichtig in der NFL. Es gibt ja auch gewisse Zahlen, Statistiken, Analytics, die sagen, dass Wide Receiver und Cornerbacks eben extrem wichtig sind, dass man die früh nehmen muss. Das hat ja auch wieder was mit Football-Philosophie zu tun, letztendlich, über die wir in den letzten Wochen hier schon immer mal sprechen. Für mich sind sie, teilweise gehen die Receiver in den letzten Jahren ein bisschen arg früh, so wie ich sie bewerten würde. Aber natürlich trotzdem einen Top-Receiver zu haben, der wirklich einen Unterschied macht, ein Difference-Maker ist, ist wie auf jeder Position so jemanden zu haben. Und heutzutage wird halt viel gepasst. Die Top-Jungs kriegen den Ball 10 bis 15 Mal im Spiel zu ihnen geworfen. Und wenn du halt keinen hast, der 1 gegen 1 gewinnen kann, das ist noch eher ein größeres Problem. Also du brauchst schon 1 bis 2 Jungs da außen, die Position gut spielen können. Also im Endeffekt ist alles wichtig, würde ich jetzt sagen, die sind am zweitwichtigsten. Nee.
Ja, du kannst, glaube ich, nie genug Waffen haben, wie man so gerne sagt, ne? Und darum geht es letztendlich aus. Ich glaube auch, die Wide Receiver, also wenn sie vielleicht nicht die wichtigste Gruppe sind, sind sie auf jeden Fall nach dem Quarterback die spektakulärste. Also das ist das, was wir uns im TV halt alle gerne ansehen, coole Catches. Und das ist natürlich auch das, wenn wir so an die Kids, an die Jugendlichen denken, so, na, wenn man sich überlegt, so auf dem Fußballplatz will auch jeder die Tore schießen, ne? Und so will natürlich auch jedes Kind irgendwie gerne Bälle fangen, Touchdowns machen, weil das macht natürlich richtig viel Laune und richtig viel Bock. Also da auch mal der Hinweis, wir haben gerade am Anfang eingangs kurz drüber gesprochen, über das Thema Flag Football. Auch dort haben wir ja viele Spieler, die im Bereich des Passempfangs eben tätig sind. Und das können Kinder eben schon spielen. Und wir haben deshalb auch in den letzten Jahren, glaube ich, so einen Anstieg in Qualität auf der Position, weil eben sehr viel seit Jahren im Flag Football, im 7 gegen 7 Football gemacht wird, sodass du da eben ja sehr häufig bereits in Kindesalter eine Ausbildung hast, während du im Tackling Football halt erst wesentlich später anfangen sollst, sagen wir mal. Also es gibt Bereiche, in denen wird auch Peewee Football gespielt mit Tackling. Bin ich persönlich mitten im Wachstum und so in der Entwicklung, wo die Kids sind, nicht unbedingt der beste Freund von. Ich denke, so wie man es hier auch in Deutschland handhabt, so ab 13, 14 fangen wir da mal mit Tackling-Football an. Wenn die Jungs so den ersten Wachstumsschub hatten und die Mädels meist schon ja wirklich mitten in der Pubertät sind, dann kannst du das, glaube ich, viel besser machen.
Ja, und auch um das Ganze nochmal später zu erweitern, viele gute Athleten, auch in den USA vor allem, werden halt entweder auf Quarterback heutzutage, zunehmend auf Quarterback gestellt, aber eben halt dann auch auf Wide Receiver, Running Back, da muss man halt ziemlich viele Hits nehmen. Aber das sind so die drei Positionen. Dann gibt's natürlich, also die DBs nächste Woche dran, da schon mal der Spoiler. Aber da gibt's dann ja immer wieder den ein oder anderen Wide Receiver, der früh in seiner College-Karriere oder spät in seiner Highschool-Karriere als Top-Athlet auf die DB-Position wechselt, wo es eben nicht so eine breite Masse an Top-Spielern gibt, was auch immer interessant ist. Aber ja, wer will schon keine Touchdowns scoren? Wer will schon nicht eben derjenige sein? Die Jungs werden ja auch richtig gut bezahlt, obwohl man das auch von fast jeder Position heutzutage sagen kann. Deswegen kann man es ihnen ja auch nicht übel nehmen, Wide Receiver spielen zu wollen.
Zur Einleitung würde ich ganz gerne so einen ganz kleinen Exkurs zu der Position geben, weil wir gleich mit ein paar Begriffen um uns werfen werden, die wollen wir jetzt nicht jedes Mal erklären. Daher mache ich das jetzt einfach mal zur Einleitung. Und zwar ist es so, dass die Wide Receiver sich generell erstmal in sogenannte Wideouts und Slot Receiver unterteilen. Das heißt, Spieler, die eher im Zentrum des Feldes arbeiten und Spieler, die eher auf den Außenbahnen starten, um das jetzt ganz vereinfacht zu sagen. In Playbooks oder generell in der Football-Sprache spricht man vom in Deutsch X, Y und Z Receiver, von dem X, Y und Z. Hinzu kommt dann noch der F, das ist dann meist ein Tight End oder ein H-Back oder so, aber das soll hier keine Rolle spielen, weil wir reden heute über die Wide Receiver. Und wir werden halt heute über X, Y und Z, ich sag mal, der Z wird auch gerne oldschool noch als so ein Flanker bezeichnet. Auch das ist manchmal immer noch gängig in der Praxis. Unterscheiden lassen sich die Positionen am ehesten damit, dass der X-Receiver der klassische Nummer 1-Receiver ist, der ganz oft isoliert auf seiner Seite spielt. Eben nicht mit Tight End, Slot Receiver und dem weiteren Wide Receiver auf seiner Seite agiert, sondern häufig eben im 1 gegen 1 oder sogar in Doppeldeckung versuchen muss, Plays zu machen. AJ Brown ist ja jetzt gerade mal, glaube ich, das populärste Beispiel, wenn wir an den letzten Super Bowl denken. Das ist so ein typischer X-Receiver, der diese Rolle halt bekleiden muss. Aber auch ein AJ Brown ist nicht schematisch nur an diese Rolle gebunden. Und deswegen werden wir jetzt auch in der Vorstellung der Spieler zwar immer sagen, was so die Hauptrolle des Spielers sein wird, das wird aber nicht die einzige Rolle sein. Manchmal macht gerade diese Vielseitigkeit, und das, um bei diesem Beispiel AJ Brown zu bleiben, letztendlich auch die Qualität des Spielers aus, weil du ihn eben überall über das Feld immer wieder verteilen kannst und der Gegner sich immer wieder darauf einstellen muss. Der Z-Receiver, Z für den Flanker, das ist quasi der zweite Receiver. Der spielt häufig gegen Zonenverteidigung, bekommt nicht so diese 1-zu-1 Matchups, seltener Doppeldeckung, spielt eben in den seltensten Fällen alleine auf seiner Seite, hat die vermeintlich etwas leichteren Matchups in seinem Team, ist häufig auch der Spieler, der dann mal mehr vertikal geschickt wird, der so mehr so auch diese Gadget-Plays macht und am Ende eben in der Regel weniger Catches haben sollte. Das auch ist etwas, was sich in der NFL geändert hat, gerade wenn wir beim Beispiel AJ Brown und den Philadelphia Eagles bleiben. Devonta Smith und AJ Brown haben sich die X-Rolle mehr oder weniger geteilt, auch wenn Smith dann häufiger mal in der Z-Rolle zu sehen war. Und beide hatten am Ende der Saison ungefähr dieselbe Anzahl an Catches und an Targets. Also das tut sich in der modernen NFL dann gar nicht mehr viel. Und ja, dann haben wir noch den Wide Receiver, den Slot Receiver. Das ist der Spieler, der halt näher zur Offensive Line steht. Früher waren das immer die etwas kleineren, wendigeren Receiver. Julian Edelman ist vielleicht das bekannteste Beispiel jetzt gerade dafür, um da mit einem Namen zu kommen. Die halt auch viele Routen laufen, die so mehrere Optionen haben. Also die so ein bisschen schlau sein müssen, die gucken müssen, wo sind die Schnittstellen, wo finde ich überhaupt in diesem ganzen Traffic, in dem ich gerade bin, Freiräume. Und dazu sagen, das sind immer generell weniger physischere Spieler, wird der Roller eigentlich nicht gerecht, weil da im Zentrum muss man häufig viel, viel mehr einstecken als weiter außen. Dementsprechend hat sich in den letzten Jahren auch eine Positionsrolle etabliert, eigentlich schon, muss man sagen, die so ein bisschen auch mehr auf physischere Slot-Receiver schielt. Amon-Ra St. Brown zum Beispiel bei den Detroit Lions spielt vermehrt aus der Slot, ist aber eigentlich vom Profil her kein klassischer Slot-Receiver, wie man das früher kannte, sondern bringt eben schon ein bisschen mehr Körpermasse mit. Was ihm dann aber eben auch zugutekommt, um sich in Matchups eben durchzusetzen und gerade, ja, Mismatches zu kreieren, wie man das so gerne sagt. Und da, das würde ich jetzt auch vorwegnehmen, wenn wir über die Wide-Receiver-Klasse generell reden. Wir haben, und deswegen wird diese Klasse generell als schlechter eingeordnet, wir haben wenige X-Receiver, denen wir einen Impact zutrauen, à la AJ Brown. Ich glaube, da können wir uns relativ schnell drauf festlegen. Wir haben aber für die anderen Rollen, und die sind mittlerweile gar nicht mal mehr weniger wichtig, weil es nicht mehr diesen klassischen, der Spieler kriegt 100 Receptions, der nächste kriegt 60 und der nächste kriegt 40, weil es das in der NFL oft gar nicht mehr gibt, ist so ein Flanker eben gar nicht mal unbedingt schlechter in der Bewertung zu sehen und kann dementsprechend auch hoch gedraftet werden. Und auch bestimmte Slot-Receiver können plötzlich richtige Playmaker sein, die auch, und das weiß ich, dass das auch immer Fantasy-Fans hören, was wir hier so erzählen, die auch dort eben einen sogenannten Value haben, also dort wirklich auf Receptions, auf Yards und auf Touchdowns kommen können. So, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, genau. Also nochmal zum rein schematischen, diese Begriffe X, Y, Z. Wenn jeder das nur machen würde, dann wäre es ja einfach für die Defense. Wenn du weißt, dass der X immer nur dasselbe macht und dass der Y immer nur dasselbe macht, und so funktioniert ja auch keine Offense. Das sind nur so Begriffe, die man noch benutzt, um die Spieler so ein bisschen in Körbe zu packen. Weil es halt einfach schwierig ist, Julian Edelman mit DK Metcalf zu vergleichen. Nur mal als Beispiel, weil die komplett andere Dinge machen. Genau, und dann noch mal rein zu so einer Teambuilding-Philosophie. Es gibt ja immer so die Theorie, man will seinen Wide-Receiver-Raum so ein bisschen wie ein Basketballteam konstruieren, wo du halt jemanden hast, der groß und physisch ist und blocken kann, und jemanden hast, der schnell und wendig ist und ein Route-Runner ist, und zumindest noch jemanden hat, der ja richtig guten Speed hat. Auch da gibt's ja immer wieder Jungs, die oder Spieler, die eigentlich durch ihren Speed die Defense so beeinflussen, vielleicht gar nicht die Produktion haben, aber wenn sich jemand da ins Tape setzt und sagt, boah, der und der Spieler ist extrem wichtig für das Team, einfach weil der immer wieder einen Safety über sich braucht und immer wieder Double Teams zieht oder Double Coverage zieht, einfach weil er halt diese Geschwindigkeit hat. Und auch da, ja, deswegen werden ja auch schnelle Receiver immer vergleichsweise höher gedraftet, als wir das erwarten. Und dann wird man ja auch immer wieder überrascht. Aber das halt zu können, ist eben auch extrem selten und extrem rar und wird deswegen auch, ja, hoch eingeschätzt. Aber grundsätzlich will man so von allem etwas haben. Wenn die Jungs dann halt vielseitig einsetzbar sind, dann ist es noch besser, weil dann, ja, ist man noch unberechenbarer. Und im Endeffekt geht es im NFL-Football ja auch darum, Matchups zu kreieren, die für einen selbst eben gut sind, für den anderen schlecht, weil eben, ja, so viele gute Coaches und so viele gute Schemes da unterwegs sind, dass man halt hauptsächlich auch dadurch gewinnt, dass man eben besonders viele One-on-Ones gewinnt.
Ja, wollen wir die Top 5 unserer Receiver-Klasse einmal benennen jeweils, dann aber im Anschluss, und das können wir schon mal versprechen, gibt es zu den einzelnen Rollen, die wir gerade genannt haben, nochmal, ja, das berühmte Name-Dropping. Das heißt, wir werden dann auch immer noch mal ein paar Spieler nennen, die einfach in diese Rolle gut passen, sodass ihr da gut vorbereitet seid für den Draft. Ihr wisst am besten, was euer Team bereits hat und was euer Team noch braucht. Dementsprechend wisst ihr dann auch so, okay, das ist vielleicht jetzt gar nicht mal der Receiver, den mein Team ins Auge fasst, sondern eher die ihr mir jetzt gerade genannt habt. Und das ist das, wo ich dann im Endeffekt beim Draft drauf schauen werde. Und nicht einfach, aber Philipp und Lorenz haben doch gesagt, das ist der drittbeste Wide Receiver. Warum nehmen die den jetzt nicht, sondern warum nehmen die einen Spieler, den die vielleicht in der Top 5 gar nicht genannt haben? Dann wisst ihr, dass das aber vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Wahl gewesen ist. Da wollen wir euch jetzt so ein bisschen drauf hinweisen. Und ich würde sagen, wir starten diesmal aber so, dass wir sagen, du nennst mal deine 1, dann nenne ich meine 1, weil ich glaube, dass wir heute mehr Unterschiede haben, als wir das aus den vergangenen Folgen gewohnt waren, weil wir unter Garantie andere Vorlieben haben. Das ist bei den Wide Receivern so, und weil diese Klasse einfach ja nicht diese klare Nummer 1, diese klare Spitze hat und wir dort einfach in der Breite sehr facettenreich sind und ja, wahrscheinlich deshalb die Spieler überall auf dem Board haben werden, was übrigens auch für die NFL-Teams gelten wird.
Ja, und es gilt auch so ein bisschen für mich, also nur um das nochmal als Kontext dazu zu sagen, meine Top 3 zum Beispiel, die kann man sich je nach Vorliebe eigentlich auswählen, aber ja, wollen wir mal reingehen, soll ich mal anfangen mit meiner Nummer 1, ich bin mal gespannt. Ja, da habe ich Jordan Addison von der USC, der ist vorletztes Jahr ist er der Biletnikow-Winner bei Pittsburgh gewesen. Ist dann zu USC transferiert, hat dann da trotz einer Verletzung eigentlich eine gute Saison gespielt mit Caleb Williams in dieser Offense, die ja so viele Waffen hatte. Ja, was ist Jordan Addison? Ist ein Typ mit eher längeren Beinen, der so ein bisschen diese High Knees hat, so ein bisschen wie sich auch Jerry Jeudy bewegt hat, als er von der Alabama University kam. Ist jetzt nicht ganz so ein krasser Route Runner wie Jerry Jeudy, aber der war auch schon extrem gut. Aber genau da liegen seine Stärken bei Jordan Addison. Also er ist ein richtig guter Route Runner. Er schafft es immer wieder, sich von Cornerbacks zu separieren mit seinen schnellen Bewegungen. Ist nicht der allerphysischste, ist auch nicht der allerschwerste. Das ist mit Sicherheit ein großer Knock. Aber es gibt halt nochmal in dieser Klasse keinen, der so grundsätzlich alles hat und der so, okay, das ist eindeutig ein First-Rounder. Da habe ich mir auch schwer getan mit diesen ganzen Jungs. Aber ich habe jetzt Jordan Addison mal in die 1 gesetzt. Ich finde auch, er zeigt auf dem Tape zusätzlich halt noch diesen Home-Run-Hitting-Speed auch in der Pac-12. Also er ist jetzt vielleicht nicht die allerschnellste Zeit gelaufen, aber wenn der wirklich mal ins offene Feld kommt, dann kann er auch diese explosiven Plays machen. Also er ist ein Route-Runner. Er ist einer, der diese Separation generiert, was extrem wertvoll ist. Ist eher so ein Z-Typ, kann vielleicht auch ein bisschen Slot spielen. X ist er nicht, aber mein Nummer 1.
Ja, was ihm, glaube ich, auch zugute kommt, ist, dass er in einem Jahrgang sich bewirbt, in dem generell sehr viele leichte Wide Receiver sind. Also ich glaube, es wird historisch sein, wenn wir am Ende auf die ersten beiden Draft-Tage gucken, werden, glaube ich, noch nie so viele Wide Receiver an den ersten beiden Tagen gedraftet worden sein, die unter 185 Pfund wiegen, wie in diesem Jahr. Vielleicht sogar historisch, es werden mehr sein als in den letzten 5 Jahren zusammen. Oder so, weil das ist einfach so. Wir haben hier, da werden wir gleich noch zu weiteren Namen kommen, wir haben hier echt einige richtige Leichtgewichte. Also, und bei Jordan Addison muss man eben auch sagen, was er auch mit anderen Wide Receivern, die diese Leichtigkeit mitbringen, hat, teilt. Es sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, als wenn die noch 8 Kilo draufpacken können. Also, als wenn die jetzt irgendwie einfach so ein bisschen skinny daherkommen und mit dem richtigen Hanteltraining haben wir die dann am Ende auf einer Physis. Ja, ich glaube, was man zu Jordan Addison noch sagen kann, hast du eigentlich schon gesagt. Ich mag auch vor allem seine richtig krasse Körperkontrolle, wenn du siehst, wie er sich vor dem Catch oder nach dem Catch eben auch verhält. Den Biletnikoff Award hat er damals völlig zurecht bekommen. Also das war auch kein Geschenk, sondern er war in dem Jahr der beste Wide Receiver gemessen daran, wenn man bedenkt, was alles in dieser, was dann quasi in demselben Jahr in den Draft gegangen ist, hat er aber die beste College-Performance gehabt in dem Jahr und das muss man ihm einfach hoch anrechnen. Dass es einen kleinen Wechsel an der USC gegeben hat, wo er sich auch erstmal wieder mit einem Quarterback zurechtfinden muss, das muss man ihm anerkennen. Und man sollte aufpassen, was seine Combine-Werte bzw. seine Pro-Day-Werte angeht. Wir haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Das war wie Deutschland-Polen in Frankfurt 74. Also da draußen stand das Wasser knöchelhoch. Und ja, in der Halle konnte man den 40-Yard-Dash nicht machen. Ich weiß zwar nicht, warum man in der Halle nicht 40,
weil die
45,
zu kurz war. Die war keine 40 Yards lang. Ja, das war das Problem.
Trainingshalle der USC Trojans ist zu kurz.
Ja, wer gut, also. Ja, es ist, also du bist ja mit USC in LA. Da gehst du ja auch nicht davon aus, dass du eine riesen Trainingshalle hast, weil da halt.
Das ja, stimmt. Du 300, gehst davon aus, ja.
Wahrscheinlich 330 Tage des Jahres halt Sonnenschein und keine Wolke am Himmel ist und dann ist es halt dumm gelaufen.
It never rains in Southern California.
Ja, genau.
Ne? Ja, es ist so. Natürlich hast du da wahrscheinlich kein komplettes Footballfeld und ich meine, 40 Meter reichen ja nicht. Du brauchst ja auch eine ordentliche Auslauffläche. Also du brauchst mehr als ein halbes Spielfeld, wenn du einen vernünftigen 40-Yard-Dash machen willst und ja, hätte ich jetzt auch hier nicht vor der Haustür, sagen wir mal so. Ist nicht meine Eins. Meine Eins ist Jackson Smith und Jigba. Ja, ich weiß, er kommt von einer Verletzung, bei der wir auch noch nicht genau wissen, ja, wie sehr wird ihn das wirklich beeinträchtigen. Denn was so ein bisschen bedenklich bei ihm gewesen ist, um am Anfang mit dem Negativen zu kommen, ist, man hat eigentlich erwartet, dass er im Laufe der Saison nochmal wieder einsteigt und er hat es nicht gemacht. So, und das ist, glaube ich, auch der erste Punkt, den die Teams evaluieren müssen. Gab es dafür medizinische Gründe, warum er das nicht gemacht hat? ist es im Endeffekt eher sogar ein weniger mannschaftsdienliches Verhalten gewesen mit Blick auf die NFL. Auch das muss man sicherlich in der Saison, wo die Ohio State Buckeyes am Ende in den Playoffs waren, also wo man halt hätte nach einem ganz großen Triumph greifen können. Und dass du natürlich, wenn du seine Competition ansiehst, weißt, er hat in seinem eigentlich richtigen Jahr immer als Nummer 3 gespielt. Und das meine ich nicht, was seine Produktivität angeht, hinter Chris Olave und Garrett Wilson, sondern es ist offensichtlich, dass er nicht die stärksten Matchups gehabt hat am College, sondern die dann eher Chris Olave und Garrett Wilson zugeordnet waren. Er ist aber ein sehr, sehr genauer Roadrunner und macht das auch sehr, sehr kontrolliert und ist in der Lage, quasi alles zu fangen. Also alleine dieses Highlight-Game, der Rose Bowl, der berühmte, ist einfach eine Augenweide. Technisch sehr fein ausgearbeitet. Sein Quarterback weiß eigentlich immer, wo er ihn suchen muss. Muss nicht allein mit Speed gewinnen, was ein Plus ist, weil er letztendlich eben auch nicht so schnell getestet hat wie andere Receiver, aber auch nicht so langsam, dass es jetzt ein Concern ist, weil mit einer 4-5-0 um den Dreh bist du solide. Also das ist alles ausreichend. Ja, wie gesagt, das Thema Gesundheit muss bei ihm einfach eine Rolle spielen bei der Bewertung. Deswegen kommt es ihm, glaube ich, zugute, dass es hier keine klare 1 in dieser Draftklasse gibt. Aber ich glaube, mit seinem sehr guten Route-Running, seinen Fanghänden, wie er die Schnittstellen der Abwehr eben ja bespielen kann und damit eben so eine neu gewordene wichtige Rolle des Big-Slot-Receivers, sag ich mal. Also wenn du Jackson Smith und Jigba siehst und dir vorstellst, wo das mal hingehen könnte für ihn, dann hast du natürlich so Bilder wie Amon-Ra St. Brown, wie Cooper Kupp. Das sind so Spieler, die du dann natürlich im Best Case mit ihm gerne vergleichen möchtest. Und dann brauchen wir da nicht drüber diskutieren, wenn ein Team das in ihm sieht, dass das quasi sein Horizont ist. Ja, dann ist er ein First-Round-Pick. Keine Frage, weil die beiden Spieler haben einen großen Impact auf ihr Team und auf die NFL-Offense und generell auf die gesamte Liga, wenn man so will. Und dann weckt so ein Jackson Smith und Jigba natürlich viele Begehrlichkeiten. Viele Fragezeichen, aber wie gesagt, für mich eben aufgrund dessen, dass der Rest eben auch nicht besonders gut ist und er wenigstens so dieser Trüffel sein kann, den man dann finden möchte, kriegt er von mir die 1.
Ja, Smith und Jigba. Genau, also was er gut macht, hast du schon angesprochen. Er ist sehr intelligent, er findet immer wieder die Lücken, auch in der Zonenverteidigung. Er ist ein guter Route-Runner, kannst da auch trotz durchschnittlicher Explosivität, trotz durchschnittlichem bis vielleicht unterdurchschnittlichem Speed auch immer wieder diese kleinen Fenster für den Quarterback kreieren, wo er den Ball reinwerfen kann. Hat halt nur in der Slot gespielt, hat nicht immer die besten Matchups gegen sich gehabt. Die Frage ist ja auch, wäre er zurückgekommen, wäre er dann mehr als die Nummer 3 bei Ohio State gewesen. Ist ja aber jetzt auch egal, es geht ja um seine NFL-Projection und wie er da halt aussehen wird. Für mich ist er so das, was er ist. Er ist solide, er wird einen Job tun als Nummer 2, als Nummer 3 Receiver in der NFL. Wahrscheinlich eher Nummer 2, weil es gibt einfach nicht 64 Receiver, die besser sind. Solide Hände, clever, durchschnittliche Größe, durchschnittlicher Athlet. Ich habe ihn ein bisschen später, was jetzt das Ranking angeht, was seine Benotung angeht, ist er gar nicht so furchtbar weit hinter Addison. Dann sind die Off-Field-Sachen, die Frage, hat er sich da irgendwie rausgemogelt? Er ist ja dann auch beim Combine nicht gelaufen. Von Ohio State hört man nur Gutes über ihn, aber trotzdem ist das sowas, was bei mir auch so ein bisschen vielleicht noch im Hinterkopf ist, warum er dann noch den ein oder anderen Platz weiter hinten ist. Aber Smith & Jigba ist eine solide Bank für mich, ist jetzt für mich aber auch keiner, der so die, ja, ich finde St. Brown ist vielleicht eine gute, ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt, als was er sein kann. Cooper Kupp, finde ich, ist nochmal eine Nummer explosiver. Hat ja auch damals nicht gut getestet, aber auch als Route Runner vielleicht noch mal eine Nummer agiler, obwohl auch da Jackson Smith und Jigba ganz gut ist.
Ja, ich bin gespannt auf deine 2 tatsächlich jetzt.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich so der, das Interessanteste in meinem ganzen Ranking. Da habe ich nämlich Cedric Tillman von der Tennessee. Tillman ist ein großer physischer Receiver, der auch dieses Jahr Verletzungsprobleme hatte. Sonst, glaube ich, durchschnittlich halt einfach auch bei allen anderen noch wesentlich höher angesehen würde, wenn er die ganze Saison gespielt hätte. Zeigt bei seiner Größe eine ganz gute Agilität, eine ganz gute Fluidität, auch immer wieder in seine Routen rein und rauszukommen. Das schafft er vor allem, wenn er so ein bisschen erst dieses Vertical Release hat, also den Corner so ein bisschen ins Laufen bekommt, dann ist er sehr gut bei diesen Comebacks. Das zeichnet ja auch ein Ex-Receiver immer wieder aus, dass sie da gewinnen kann. Ich finde ihn sehr physisch, ob das als Blocker ist, aber vor allem eben auch am Catchpoint. Da zeigt er auch gute Körperkontrolle, um immer wieder Contested Catches reinzuholen. Ich habe ihn auf dem Tape fast ein bisschen schneller gesehen, als was er letztendlich gelaufen ist. Ich glaube, er braucht halt ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Aber sein Long Speed ist tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, bei seiner Körpergröße, bei seinen langen Gliedmaßen ist es immer ein bisschen schwierig. Auch da fehlt es auch ein bisschen an Explosivität. Aber Tillman ist für mich, was die Ex-Receiver angeht, was so diesen physischen, großen Typus angeht, ganz knapp auch in der Gruppe, Positionsgruppe vorhin dabei, und ich habe ihn hier an Nummer 2.
Ich bin tatsächlich gespannt, was sein neues Team mit ihm vorhat, weil Cedric Tillman ist für mich so, ich tue mich immer schwer mit Spielervergleichen, aber ich finde, hier passt es einfach. Cedric Tillman vergleiche ich mit Alshon Jeffrey, vor allem auch deshalb, weil ich sage, Alshon Jeffrey ist damals in der zweiten Runde gedraftet worden und langfristig war immer der Versuch da, ihn von einer 2 zu einer 1 aufzubauen. Also vom Sie, der so ein bisschen geschützt im Schatten des Nummer 1 Receivers spielen darf, hin zu dem, der dann wirklich diese 1 zu 1 Matchups machen muss und sich da wirklich auch physisch immer durchsetzen muss. Und Jeffrey ist das halt weder in Chicago noch später in Philadelphia je gelungen, diese Rolle wirklich einzunehmen. Auch wenn man ihn zwischenzeitlich tatsächlich mal so bezahlt hat, weil man die Hoffnung hatte, aber jetzt würde es bei ihm klappen, ne? Und das ist so ein bisschen, was ich bei Cedric Tillman habe, dass ich sage so, ja, das könnte auch passieren. So, auf einer reinen Sie-Rolle bin ich bei ihm, dass ich sage, ey, das kann auch im richtigen Team, wo er halt auch eine gute Eins neben sich hat und so weiter, mache ich mir überhaupt keine Sorgen über Cedric Tillman, abgesehen davon, dass er eben auch seine Vorverletzungen hat und so, die wir einfach dann kurz nennen müssen, einfach als Signal. Aber ist er bei einem Team, was sagt, Cedric Tillman ist meine Eins und den baue ich dazu jetzt auf und so weiter, dann kann das Ganze eben auch wirklich scheitern, weil Tillman, weil ich Zweifel habe, ob er, wie du schon sagst, diese Speed-Aufnahme, also der Long-Speed, klar, aber auch über diese Beschleunigung, die du einfach gegen Pressman, gegen physischere Corners, die halt schlau sind in der NFL, dass du dich von denen eben auch halbwegs lösen kannst. Ne? Das ist so mein Bedenken dabei, weshalb ich ihn nicht in meiner Top 5 habe, aber ihn unter den, ich sag mal, wenn Team unbedingt einen Ex-Receiver sucht dieses Jahr, wo sie halt nicht so gut besetzt sind im Draft, dann verstehe ich auch, dass man Cedric Tillman ins Auge fasst und sagt, ey, das könnte aber einer sein, aus dem ich das machen kann, ne? Also.
Finde ich total interessant. Also Alshon Jeffrey war damals, zumindest bei den Bears, bei den Eagles war er dann nicht mehr so athletisch. Ein Receiver, den ich sehr, sehr gerne, einer meiner Lieblingsreceiver zur damaligen Zeit, gesehen habe. Ich sag mal so, also wenn man in dieser Klasse aus dem wahrscheinlichen Zweitrunden-Pick, das Cedric Tillman sein wird, Alshon Jeffrey bekommt, wäre ich damit aber trotzdem noch zufrieden. Aber ja, finde ich interessant. Vielleicht habe ich auch einen Hang zu dieser Art von Receiver, weil ich eben auch Alshon Jeffrey, wie gesagt, sehr gerne mochte. Ja, interessant. Wer ist dein Nummer 2?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also letzten Endes hat er das erfüllt, auch seinen Zweitrunden-Pick damals, Jeffrey, ne? Aber es waren am Ende eben 2000 Yard-Saisons und das eben in den Jahren, als er Brandon Marshall neben sich hatte und ansonsten eben immer ein bisschen weniger. Also er hat es halt nie so komplett geschafft, wie man das wollte. Was aber natürlich, wie du schon sagst, eigentlich auch völlig ausreicht. Ja, meine Nummer 2 ist Josh Downs. Ich habe ein Fable für diesen jungen Wide Receiver. Ich mag einfach, wie schlau der spielt. Also ich sag mal so, wir hatten im letzten Jahr hatten wir mit Jahan Dotson einen Spieler, der auch sehr klein war, den man einfach nachgesagt hat, den man einfach direkt in diese Kategorie reingepackt hat. Klein, schmal, Slot Receiver, das war's. Ne? Und wir sehen jetzt in Washington, dass er eine ganz andere Rolle spielt. Jetzt muss man dazu sagen, Josh Downs ist nochmal Nummer schmaler. Das heißt, er muss sich auf jeden Fall auch als Slot Receiver etablieren. Sein Vorteil ist aber, dass er diese Rolle eben auch am College gespielt hat. Also eher so dieser Gadget-Player gewesen, mit End-Around, seinen Speed genutzt und alles, was eben dazugehört. Ne, so diese Curtis Samuel Spieler, ne? Und wie gesagt, ich mag eben, dass er so unglaublich spielintelligent und raffiniert diese Position spielt. Wenn man dann eben bedenkt, dass seine Fähigkeiten, wie man Bälle gut zum Körper zieht und so, dass man da sogar sicherlich noch dran arbeiten kann, also da noch gar nicht so definiert ist, ist er einfach ein Spieler, den du eigentlich nie aus dem Spiel nimmst. Also das gab es zumindest nicht am College. Es gab am College einfach kein Spiel, wo Josh Downs gespielt hat, wo er Matchups hatte, die ihn einfach komplett verhindern konnten, dass er was macht, weil er eben diese Vielseitigkeit hat. Er ist auch jemand, der absolut im vertikalen Spiel einen Unterschied ausmachen kann, aber eben auch so ein bisschen Upside für die Seitenlinie hat. Also, ne, das ist etwas, was man diesen Jungs eben meistens zutraut, wenn man dann hört, 5'9", 5'10". Wenn die sich aber mit einem guten Timing und hoher Sprungkraft in die Höhe schrauben können und das vielleicht auch eher gegen ein Matchup, ich sag mal, Josh Downs bespielst du halt auch nicht mit Richard Sherman, weil das kannst du vergessen. Ne? Der trifft halt in der Regel auch nicht auf Cornerbacks, die jetzt 6'3" groß sind. Weil du das einfach nicht gegen ihn machen kannst. Und das hat man, wie gesagt, letztes Jahr bei Jahan Dotson gesehen, der vor allem am Ende durch seine Touchdowns auffällig gewesen ist in seinem Rookie-Jahr. Ohne da jetzt aber den Vergleich so 1:1 zu machen, weil, wie gesagt, Downs eben nochmal eine Nummer schmaler ist. Das ist meine 2.
Ja, Downs habe ich tatsächlich ein bisschen später. Der wird nachher bei meinen Slot-Rankings nochmal auftauchen. Vielleicht bewerte ich einfach Slot Receiver in generell nicht so hoch. Also ich hatte ja letztes Jahr Dotson auch relativ tief. Hab damit vielleicht auch ein bisschen daneben gelegen. Downs, also vertikal kann er viel für dich tun. Ich denke mal, er ist ein guter Route Runner, kann auch da ja gegen eben nicht physische Corner auch mal Separation erlangen. Für mich ist er halt ein Rollenspieler, also ein guter Slot Receiver. Der auch mit einem Quarterback und mit einer O-Line, die immer mal länger protecten können, auch durchaus mal diese vertikalen Plays, diese explosiven Plays machen kann. Aber er ist jetzt halt nicht so der Typ, der um den du eine Offense baust, schon gar nicht, aber auch nicht unbedingt der, für den du als Defense außerhalb den Speed besonders gameplanen musst, finde ich. Also vielleicht, du hast schon gesagt, so ein bisschen sein Catching, seine Ballskills sind hier und da auch nochmal ausbaufähig. Also in der NFL gibt's einfach auch nochmal kleinere Windows. Er hat es im College immer wieder geschafft, einfach an Defense vorbeizulaufen oder halt so viel Separation zu haben, dass es manchmal dann auch nicht mehr so wichtig war. Ist ein guter Spieler. Ich glaube, wenn's um die Wertung angeht, ist einfach der Unterschied zwischen uns beiden da. Und es ist vielleicht auch wieder eine Football-Philosophie-Frage. Ich habe jetzt gegen den Spieler gar nichts, aber ich finde, er ist halt so ein bisschen limitiert in so einer Rolle.
Ja.
Wo er halt nicht mehr so besonders wertvoll ist.
Definitiv, die Dinge habe ich ja auch angesprochen. Ja. Dann hau mal deine 3 raus.
Ja, genau. Da habe ich dann endlich Quentin Johnston von der TCU. Der Junge ist 6'3", 200 was, 10 oder 8 oder was er gewogen hat. Und ist dabei halt ein super Athlet. Wenn man ihn auf dem Tape sieht, ist das schon rausgekommen. Nicht nur was Speed angeht, aber auch was Explosivität angeht. So dieser erste Schritt kann auch oder hat die Anlagen dazu, auch ganz gute Routes zu laufen. Das macht er momentan nicht immer. Also er deutet das so ein bisschen an, weil er eben die Beweglichkeit dazu hat, ist aber noch nicht so, hat so diese Raffinesse noch nicht wie ein Jackson Smith in Jigba, wie ein Jordan Addison, über die wir schon gesprochen haben. Also da geht noch ein bisschen Coaching rein. Ich habe ihn so hoch einfach wegen seinem Potenzial. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Quentin Johnson irgendwo in der ersten Runde gedraftet wird und dann erstmal als Rookie eine totale Enttäuschung ist. Einfach weil er für mich auf ein 2-3 Jahre Programm braucht, um dann einfach die, ja, den Wide Receiver aus dem Athleten so ein bisschen rauszukitzeln. Man hat es auch so ein bisschen gesehen gegen Julius Brents, einen der besseren Cornerbacks im Draft, bei zwei Matchups gegen Kansas State, dann einmal das Riesen-Matchup, wo es einfach inkonstant ist, also wo es dann am Ende 50-50 ausgegangen ist, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht hinten raus Brents auch noch gewonnen hat, Johnson hat ein bisschen besser angefangen, aber wo ihm einfach noch so ein bisschen die, ja, das Fingerspitzengefühl fehlt, auch einfach noch die Technik, um richtig guter Receiver zu sein. Ich persönlich würde ihn nicht so hoch draften, wie ich ihn oft sehe, außer du bist, wie gesagt, bei einem Team, wo du es dir leisten kannst, wo du vielleicht einen Veteran hast, der ihn auch nochmal hochcoachen kann. Für mich ist er ein ziemlich deutlicher Zweitrundenspieler, einfach weil es kann ja auch sein, dass es nie Klick bei ihm macht und dann hast du halt, finde ich, nicht so viel. Aber was die Anlagen angeht, ist Quentin Johnson sehr gut. Ich denke auch sein Balltracking vertikal ist gut. Also vielleicht hast du dann zumindest so diesen großen vertikalen Typ, aber auch seine Ballskills hier und da lassen noch zu wünschen übrig. Also er ist dann nicht so natürlich nochmal mit diesem, der greift den Ball nicht so natürlich aus der Luft, wie das andere tut. Also ihr merkt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen zerrissen zwischen dem Potenzial, was er werden kann und was er jetzt gerade ist. Aber verstehe natürlich auch, warum viele Quentin Johnson auch nochmal deutlich höher und als den Top-Receiver im Draft sehen. Aber du hast ihn ja auch nicht da. Also bin ich mal gespannt, was du zu ihm zu sagen hast.
Ich habe ihn an meiner 5, also er wird noch genannt. Und ja, bei mir ist halt auch Quentin Johnson hat schon Fallhöhe. Also du musst halt echt gucken. Ach, ich habe ihn an meiner 5, aber ich wüsste nicht mal, wenn die ersten 4 Receiver weg sind und ich nach einem großen Receiver Ausschau halten würde, ob ich nicht, obwohl ich Cedric Tillman 2 Positionen dahinter habe, dann eher Tillman nehmen würde. Also das ist so bei mir ja, ich sehe sein athletisches Upside, aber ich habe auch wirklich große Angst davor, dass das in die Hose geht. Und dafür gibt es einfach genauso viele gute Beispiele, wie es gute Beispiele gibt dafür, dass Spieler, die man aufgrund dieser Bedenken dann doch nicht so hoch gedraftet hat, wie man das vielleicht vor 3-4 Monaten noch gedacht hat, die dann durch die Decke gehen. Und man sagt, ja, war ein Riesenfehler, dass ihr euch so den Kopf über den zerbrochen habt, weil der hat doch eigentlich am Tape gezeigt, dass er das drauf hat und warum habt ihr den nicht viel früher geholt, ne? Wir schauen mal, welches Team glücklich wird. Ich bin tatsächlich, musste das einmal einwerfen. Ich habe gestern mit Torben über die Draft-Needs geredet, der AFC North und der NFC North. Wir machen da gerade, sprechen wir über Needs der jeweiligen Teams und so, welcher Spieler könnte passen, sage ich mal. Und wir haben jetzt die beiden East und North Divisions haben wir jetzt durch. Die nächsten beiden Wochen kommen dann noch der Westen und der Süden. Und Torben hat sich mit mir auf eine Wette eingelassen, ob Quentin Johnson Top 16 oder später gedraftet wird. Torben war der Meinung, der wird unbedingt Top 16 gedraftet. Da konnte ich nur einschlagen, weil das fand ich irgendwie so eine sichere Wette.
Oh, ich glaube, da bin ich auch ziemlich deutlich bei dir. Es kann natürlich passieren, aber ja, vielleicht hat ja Torben recht und kann dann nächstes Jahr den Draft-Podcast übernehmen und wir sprechen dann über, ich übernehme dann Torbens Rolle. Nein.
Ja, es muss nur ein Team geben, ne? Es muss nur ein berühmtes Team geben, das wissen wir, dann ist er plötzlich in den Top 16, ja. Was ich aber auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen möchte, über Social Media dürft ihr gerade Vorschläge machen, über welchen Wetteinsatz denn es denn eigentlich jetzt gerade geht bei uns beiden. Also bin ich mal gespannt, was ihr da so für schöne kreative Ideen habt. Dauerwelle ist auf jeden Fall nicht drin, das kann ich schon mal sagen. Dafür sind die Haare bei beiden zu kurz.
Ja, das kann ja noch werden. Also sie wachsen ja von alleine.
Sehr schön. Einmal mit Mini-Plea, bitte. Ja, also Quentin Johnson, meine 5. Ich ratter das auch gleich durch, weil ich tatsächlich bis auf über einen Spieler, den ich jetzt an 3 habe, dann keine mehr dabei habe, die ich nochmal extra vorstellen muss. Meine 3 ist Jalin Hyatt. Warum? Er ist der Z-Receiver dieser Draft-Klasse. Also, wenn ich einfach eine 1 habe, bei Hyatt brauche ich nicht darüber nachdenken, ob er wie Cedric Tillman eventuell mal so dieser dominierende Ex-Receiver wird. Aber im richtigen Team hast du mit Jalin Hyatt halt genau die Ergänzung, die du haben willst, weil Jalin Hyatt eben auch das Feld in die Länge ziehen kann, weil Jalin Hyatt groß ist, schnell ist, Hyatt die wenigen Routen, die er läuft, das macht er alles mit gutem Timing und sehr sauber. Das macht Hoffnung darauf, dass du da eventuell jetzt mit einem anderen Scheme eben auch langfristig noch mehr aus ihm rausholen kannst im Bereich Timing und Route Running. Das ist so das, was ich auf jeden Fall ihm als erstes mit auf den Weg geben würde. Wie gesagt, er wird nie dieser physische sein, der gegen Press mit Beweglichkeit, mit Release und so weiter, da die 1 gegen 1 Matchups auf seiner Seite so isoliert gewinnt. Aber du siehst halt, dass er dass er der Wide Receiver 2 ist, den du auf dieser Seite, darf man nicht vergessen, auf der Seite, wo mehr Spieler sind, lässt du auch gerne deine Laufspielzüge machen. Jalin Hyatt blockt bereitwillig, legt sich da auch ins Zeug, hat auch ja die nötige Physis dafür, sag ich mal, mit 6, was hat er jetzt gewogen? Ich glaube, er ist auch ziemlich leicht, aber ja, 6 Fuß, 176 Pfund, da legt er schon alles rein, was er da hat. Also er gehört sicherlich nicht zu den schwersten, aber zumindest legt er wirklich jedes Gramm da in die Waagschale, wenn es darum geht, eben was zur Seite zu bewegen. Er war dann auch oft mal bei so Screens, so im Design direkt der Vorblocker außen für den zweiten Receiver. Das ist etwas, was du mit ihm gut machen kannst. Und wenn du auf ihn nicht den Fokus legst, wenn du ihn nicht so sehr in die Mangel nimmst, sag ich mal, wie den ersten Wide Receiver deines Teams, nehmen wir eben das Beispiel Philadelphia Eagles mit Devonta Smith, der einfach auch diese Physis nicht mitbringt, der aber eben mit AJ Brown genau dieses Komplementär, also diesen, ich krieg's nie richtig ausgesprochen, genau diesen Mitspieler hat, der das ergänzt, um ihm eben diese Matchups zu nehmen, sag ich mal. Aber wenn ich die Wahl in der Defense habe und die beiden vor mir habe, dann würde ich den physischeren Cornerback halt immer gegen Brown spielen lassen. Und ich glaube, wenn Hyatt das bekommt in dem richtigen Team, vielleicht, du kannst ja mal kurz im Hintergrund drüber nachdenken, was ein gutes Beispiel dafür wäre, was ein Team vielleicht wäre, wo das hinpassen könnte, dann glaube ich, hat er wirklich gute Chancen in der NFL, so dieser, ja, so ein 1000-Yard-Receiver auch zu werden dann, ne? Ja. Hast du spontan eine Idee?
Nee,
ich muss auch überlegen, dann red du erstmal mal.
Raiders, grundsätzlich, weil er halt schnell ist. Nein, aber warum nicht hinter Devonta Adams? Aber ja, die haben ja jetzt auch Jacoby Myers und die haben ja eigentlich genug Receiver. Sollte man denken. Nein, Jalin Hyatt ist meine 4, deswegen würde ich da kurz reingrätschen. Also ich habe ihn dann auch eher Speed ist halt die Devise bei ihm. Er ist sehr schnell, ist einmal quer über Alabama gelaufen und eigentlich über die gesamte SEC, wenn man da nicht drauf achtet, auch wenn er, ich sag mal, in Anführungszeichen nur, was er gelaufen, 4-3 irgendwas, hohe 4-3er, stimmt das? Ist vielleicht ein bisschen langsamer gelaufen, als der ein oder andere erwartet hat, aber trotzdem seine Geschwindigkeit in der besten Conference im College Football hat es ihm immer wieder erlaubt, explosive Plays zu machen. Und dieser Speed kann eben auch manchmal nur ja als Abschreckung genutzt werden von Offenses. Das sind dann manchmal gar nicht unbedingt die Jungs, die beste Produktion haben auf der Wide Receiver Position. Könnte bei Jalin Hyatt passieren. Ich habe ihn trotzdem auf der Nummer 4, weil er halt mit diesem einen Skill, mit diesem Deep Threat was bringt, was ich für extrem wertvoll halte. Und wie du schon sagst, er wird nie die Nummer 1 sein, aber er kann der komplementäre der Robin zu einem Batman sein. Und ja, deswegen habe ich ihn auf der 4. Dann kann ich ja noch kurz meine 5 nennen, dann kannst du noch deine 4 und 5 nennen. Auf 5 habe ich dann Jackson Smith und Jigba, den haben wir auch schon besprochen. Und damit kannst du dann noch deine Rankings zu Ende bringen.
Ja, sehr gerne. Ich muss einmal kurz das Zitat notieren. Denn das nehmen wir auf jeden Fall als Titel, das mit dem Robin und dem Batman. Das lasse ich auch drin, dass ich das jetzt gesagt habe, weil das fand ich einfach passend. Dann wisst ihr mal, wie sowas zustande kommt. Ja,
okay.
Ich habe tatsächlich auch keine Beschreibung mehr zu Spielern, weil du eigentlich diese Spieler schon vorgestellt hast. Meine 4 ist Jordan Addison, meine 5 Quentin Johnston, Also im Prinzip sind wir dann doch, was die oberen Spieler angeht, nicht weit auseinander. Jetzt werden sich einige fragen, ihr habt Zay Flowers vergessen. Haben wir nicht vergessen. Wir wissen schon, dass der im Draft dabei ist. Haben wir aber nicht in unseren Top 5. Also nur um das mal zu sagen, weil ich das auch immer wieder lese, wenn ich irgendwas schreibe auf Twitter, dass er, ja, hast du aber da und daran gedacht, ja. Ohne jetzt zu hochnäsig zu wirken, aber ja, wir beschäftigen uns mit der Draftklasse und wir wissen, wer Zay Flowers ist. Das ist so. Lass uns auf die, ja, auf die einzelnen Rollen eingehen. Und da bin ich, ja, jetzt tatsächlich, also ich würde sagen, ich mache dann jetzt einfach mal den Auftakt, weil du musst es jetzt gerade ran. Und ich beginne mit den X-Receivern, wo wir, ja, Quentin Johnston quasi als eins vorgestellt haben, ja auch beide. Beziehungsweise, wenn man Cedric Tillman eben noch mitnimmt, dann ist das eben die zwei unter den X-Receivern. Den würde ich allerdings auch noch in einer anderen Kategorie nennen. Dann habe ich tatsächlich schon, und das ist halt, was halt für diese Klasse dieses Jahr eben, ja, steht, dann bin ich bereits bei Dante Demus von Maryland und bei A.T. Perry und bei Bryce Ford Wheaton. Also das sind dann schon so meine nächsten, wo ich sage, das sind klassische X-Receiver, die dort auf der Seite eben hingehören. Wenn man dann aber bedenkt, was die Qualität von denen ist, also ich wage zu bezweifeln, dass das Spieler sind, die sich letztendlich wirklich als Nummer 1 Receiver durchsetzen können. Quentin Johnston hat das Upside, Cedric Tillman hat das Upside, wir haben drüber geredet, aber dann haben wir, glaube ich, schon lange, lange nichts mehr und dann müssen die entweder eine andere Rolle finden in der Offense, oder sie werden zwar X spielen, aber das hat dann bei dem Team, wo sie sind, einfach nicht die Präferenz, weil man zum Beispiel mit dem Cooper Kupp auf 1 in der Slot, im Big Slot und so weiter halt ganz anders spielt und ganz anders den Fokus legt. Dann lasse ich mir das gefallen mit denen, weil sie dann, sag ich mal, in der Red Zone halt sich einfach mal in die Höhe schrauben können oder so, ne? Aber ansonsten ist das einfach, und das ist auch, wenn Experten über diese Draft-Klasse, über diese Wide-Receiver-Klasse reden, dann ist das vor allem einer der Kritikpunkte, der immer wieder genannt wird. Es gibt halt diese richtigen Nummer 1, wie wir das jetzt eigentlich die letzten Jahre immer hatten, wo wir immer mehrere dabei hatten, die gibt es halt dieses Jahr nicht. So.
Ja, genau, du hast schon richtig erfasst, also Tillman und Johnston, das sind die, ist auch meine 1 und 2. Ich habe da noch Jonathan Mingo von der Ole Miss reingepackt, den kann man mit Sicherheit auch als Big Slot sehen, habe ich auch in Klammern dahinter. Aber ich musste irgendwie hier 5 X-Receiver finden. Dann habe ich noch A.T. Perry von der Wake Forest, den hast du auch genannt, und Bryce Ford Wheaton. Ja, A.T. Perry, auch eher so ein Deep Threat bei der Größe. Also bringt ganz gute Athletik mit, ordentlicher Roadrunner, nicht furchtbar physisch. Bryce Ford Wheaton hat einfach richtig, richtig gut getestet, was ich nicht erwartet hätte nach seinem Tape. Also ist da auch nochmal eine gewisse Athletik, die wir halt noch brauchen. Jonathan Mingo, der ist für mich so dieser Power-Bowling-Ball-Typ-Receiver, der extrem, ja, breit gebaut ist, mit eher kurzen Armen und halt, ja, da wird ja immer Deebo Samuel dann schnell genannt, so gut ist er natürlich nicht, aber das ist für mich so ein bisschen sein Spielstil. Mag ihn auch schon seit ein paar Jahren eigentlich, war letztes Jahr leider verletzt oder vorletztes Jahr, dann dieses Jahr ganz ordentlich gespielt und ist mein Nummer 3 bei den X-Receivern.
Ja, ich kann ja dann auch ganz kurz was zu Dante Demus sagen, wenn wir schon dabei sind, dass wir nochmal kurz drauf eingehen. Klar, der ist unter ferner Liefen in den meisten Rankings und ist bei mir jetzt auch nicht derjenige, ganz besonders hervorheben möchte. Aber der hat halt den Body auf jeden Fall, der hat den Körper dafür, 6 Fuß 3, 217 Pfund, kommt natürlich jetzt von einem Kreuzbandriss auch wieder, ne? Hat noch nicht viel gegen Pressman gespielt und so, das ist halt alles Manko. Da ist viel Projektion dabei. Aber das Interessante ist eben, dass Dante Demus halt von der physischen Veranlagung her sehr viel dafür mitbringt. Und er hat im Zusammenspiel mit Taulia Tagovailoa eben auch die Möglichkeit gehabt, das öfter auch mal anzudeuten, wie gut er eventuell da sein kann. Also das ist so einer, den habe ich noch so in dieser Upside-Klasse, wo ich so sage, das ist so, wenn ich auf der Position was machen möchte, dann kann ich in den Late Rounds auf Dante Domus setzen, weil für den brauche ich keinen frühen Pick ausgeben. Und mal gucken, was mit dem geht. Ne? Wir haben ja immer wieder in der richtigen Rolle 5, 6 Runden Pick Receiver, die dann plötzlich in der Liga Fuß fassen und gar nicht mal schlecht werden. Das ist etwas mit der richtigen Ausbildung. Dante Domus, nochmal ein Spieler, den ich da in die Kategorie einordnen würde. Kommen wir zu den, eigentlich wäre nach Alphabet jetzt die Slot dran, das Y, aber wir gehen jetzt zum Z, auf die Nummer 2, der Z-Receiver. So, dann geh du mal durch.
Ja, genau. Da muss ich tatsächlich sagen, dieses Jahr gehe ich davon aus, dass meine Top 5 alle in den ersten 3 Runden gedraftet werden. Also da ist eine gewisse Tiefe da. Nummer 1, Jordan Addison, haben wir schon drüber gesprochen. Nummer 2, Jalen Hyatt, auch schon drüber gesprochen. Nummer 3, der eben angesprochene Zay Flowers, der eben auch vertikal und dann auch, was die Ballskills angeht, was mitbringt, wo er eine Rolle finden kann. Für mich ist es immer schwierig, bei kleinen Receivern, die so gute Ballskills haben, zu sehen, ob, weil das ist so ein bisschen, was ihn ausmacht. Also jetzt nicht nur, er ist auch ein guter Route Runner, aber das ist so, was ihn zu dem Top Prospect machen könnte. Ich weiß halt nicht, ob er das wirklich in der NFL so weiterführen kann. An vierter Stelle habe ich Rashee Rice von der SMU, der auch ein bisschen mehr Größe mitbringt, ein guter Route Runner ist bei der Größe, auch eine gewisse Athletik dabei hat, auch ein bisschen Big Slot oder ja Slot spielen kann, nach dem Catch ganz gut ist. Seine Ballskills, ich höre darüber so nichts, also keiner spricht darüber, aber ich bin mir immer bei seinen Händen nicht so 100% sicher, ob das so ganz natürlich ist. Und er macht auch nicht so das, dass man so durch den Ball durchrennt und dann danach noch Runner after Catch macht. Das besorgt mich so ein bisschen, weil nochmal, in der NFL sind die Fenster klein. An fünfter Stelle habe ich Marvin Mims von Oklahoma, der ja eigentlich eine spektakuläre Karriere bis auf seine Sophomore-Saison hatte. Letztes Jahr hat ihn der Ball nicht so gefunden, weil einfach die Offense nicht so gut war. Aber macht das Tape an, da sind teilweise Plays dabei, wo er in den ersten 4 Plays 2-mal hinter der Defense ist. Und dieser Speed, den er mitbringt, auch spektakuläre Catches downfield machen kann, der ist schon sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Also wie gesagt, die 5 Jungs, da gehe ich davon aus, dass die alle in den Top 3 Runden auch gedraftet werden. Also wenn euer Team so jemanden braucht, nochmal einen Robin zu einem Batman, dann ist es eigentlich keine schlechte Klasse. Solange man das jetzt nicht unbedingt in den Top 16, 17, 20, 25, wie auch immer man es sehen will, macht.
Ja, fair, auf jeden Fall. Bei den Z-Receivern, ja, Jalen Hyatt, natürlich wenig überraschend in meinem Ranking, dann eben die 1. Ich hatte ja schon angedeutet, dass Cedric Tillman, auch wenn ich ihn auch bei den X-Receiver nenne, das zeigt eben, wie vielseitig er ist. Ich möchte ihn zumindest nochmal, ohne ihn dann jetzt zu ranken, möchte ich sagen, ja, auch das ist eine Rolle, wo ich mir Cedric Tillman gut vorstellen kann. Dasselbe gilt allerdings so für Jordan Addison und Zay Flowers, die du beide nennst, die ich jetzt eher zur Slot zuordne. Aber wie gesagt, ich kann mir das, ich habe bei beiden habe ich so ein SZ quasi stehen. Also ich kann mir beides vorstellen. Das ist so der Punkt. Aber wenn ich jetzt die reinen Z-Receiver nehme, dann Jalen Hyatt eben, dann bin ich bei Tyler Scott und dann habe ich Elijah Higgins und Rashee Rice natürlich noch. Ja, wie gesagt, da sind ein paar dazwischen, wo ich bei dir voll mitgehe und dementsprechend hast du auch ein paar mehr Tag-2-Talente jetzt in deinem Top 5 Z-Receiver-Ranking. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, dass ich bei Elijah Higgins, ich glaube, wesentlich höher als der Konsens bin. das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich muss einfach sagen, dass er ein Receiver ist, den ich mir in dieser Rolle eben sehr gut vorstellen kann. Der ist generell, hat er es sogar in mein Top 10 Ranking geschafft, der Wide Receiver. Und was ich eben, ja, ich glaube, ich habe das schon angedeutet. Ich mag Spieler, die schlau sind und ein gutes Timing auf ihren Routen haben. Das ist so das hat Cooper Kupp letztendlich so besonders ausgezeichnet. Dass der ist nicht unter dem Radar geflogen, nur weil er von einer kleinen Schule kam, sondern weil man auch generell einfach das noch nicht gesehen hat. Aber was du auf jeden Fall gesehen hast, wenn du genau hingeguckt hast, hohes Timing beim Roadrunning und das hat er halt jetzt nochmal auf ein Level gebracht. Das ist halt der absolute Wahnsinn. Und mit gutem Timing auf deinen Routes kannst du halt immer früh gewinnen. Das ist halt so ein Vorteil. Wenn du da ein schnelles Zusammenspiel mit deinem Quarterback hinbekommst und jetzt ist Elijah Higgins eben auch noch 6'3", dann ist das etwas, was plötzlich eine Wertigkeit bekommt, die man so gar nicht hat kommen sehen. Das ist so das, was ich bei Higgins sage. Ich sage nicht, das wird der nächste 1000-Yards-Receiver der Liga. Ich sage aber, Higgins sollte man vor allem mit einem Early Impact, sollte man auf dem Zettel haben. Ich wäre nicht überrascht, wenn der im richtigen Team plötzlich einer der, ja, Hidden Gems ist, wo man sagt so, ey, der ist in den Late Rounds gedraftet worden und jetzt spielt der aber im Endeffekt besser als einige, die wir da an Tag 2 viel, viel mehr gefeiert haben, als es zum Draft ging, ne?
Bringt natürlich mit 235 Pounds auch eine Masse mit, die heutzutage schon manche Tight Ends nicht mehr auf die Waage kriegen, zumindest was College Football angeht. Ich kann mir vorstellen. Ja,
wir sprechen so von Jarvis Landry, ne, wenn man so will. Das ist so vielleicht so.
Aber durchaus nochmal athletischer. Gut, Jarvis Landry war auch ein sehr, sehr guter Route Runner, super Ball Skills. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die NFL das ähnlich sieht wie du. Elijah Higgins hat auch eine sehr, sehr gute Spring Grade, also Frühjahrsnote von den NFL Scouting Services. Von daher ist er vielleicht ein sehr guter Sleeper, in Anführungszeichen, der auch im Draft höher gehen könnte, als der ein oder andere erwartet. Und die, ja, wenn man das halt einfach, was er macht, in Kontext mit dem Gewicht setzt, ist das natürlich auch, ja, es gibt halt wenige Receiver, die 235 Pounds sind und trotzdem halt noch so gut spielen.
Das stimmt, ja. Jetzt bin ich natürlich bei den Slot-Receivern etwas gehandicapt, weil ich habe das so ein bisschen getrennt in Slot und Big-Slot-Receiver. Würde das jetzt aber einfach mit dem Kürzel, das ist einer der schwereren Slot-Receiver, würde ich das trotzdem als 1 zusammenfassen. Und dann ist Jackson Smith und Jigba meine 1 an der Stelle. Dann bin ich bei Josh Downs, Jordan Addison. Also das sind dann schon, wie man merkt, so 3 Leute aus meinen Top 5. 4 Leute aus meinen Top 6, wenn Zay Flowers dann der Nächste ist im Bunde. Und dann haben wir schon so, ja, Marvin Mims habe ich jetzt gerade, glaube ich, bei den Z-Receivern gar nicht genannt. Also muss ich ihn jetzt auf jeden Fall bei den Slot-Receivern nennen. Dann sind wir schon so bei Marvin Mims, Charlie Jones, den ich, wie viele habe ich jetzt eigentlich mittlerweile?
Ich glaube, das war jetzt dein 6. mit Charlie Jones.
Okay, dann habe ich, dann bleibe ich aber jetzt bei Charlie, Jonathan Mingo natürlich noch, nein. Charlie Jones hat mich, um das einmal noch kurz zu sagen, weil ich diesen Namen einfach nennen will, Charlie Jones hatte, glaube ich, so ziemlich die härteste Competition auf Cornerback, die man so kriegen kann, wenn man sich anguckt, gegen welche Cornerbacks der alle spielen musste, letztes Jahr mit Purdue. Also das war schon echt stark. Und dafür muss man halt sagen, hat man ihn häufig so über das Feld bewegt und ihn auch mal aus diesen Matchups rausgenommen. Und der hat halt in dieser vielseitigen Rolle gar nicht schlecht gespielt. Also David Bell war das letztes Jahr bei Purdue, der diese Rolle hatte, glaube ich, ne? Und der war ja auch so einer, wo man so, hätte athletisch noch ein bisschen besser, ne? Dann, ach, könnte David Bell aber echt ein richtig guter Receiver sein, so, ne? Und Charlie Jones ist halt auch so, ja, ich glaube nicht, dass er die Athletik mitbringt, um so ein ganz besonderer zu sein. Aber er ist so einer, der dir das Receiving Core komplett machen kann. Also der, ja, den du halt einfach vielseitig einsetzen kannst. Und wenn mal einer auf die Bank muss, weil er mal kurz Luft schnappen muss und wenn mal einer kurz raus muss, dann ist Charlie Jones einfach so ein Spieler, den du immer übers Feld bewegen kannst und den du halt auf jeden Fall immer decken musst, weil der kann schon ziemlich sicher Bälle fangen. Das passt schon. Ja, das waren meine.
Genau, habe ich Jackson Smith und Jigba als Nummer 1, dann Josh Downs, über den wir auch schon gesprochen haben, als Nummer 2. An Nummer 3 habe ich Jalen Cropper von der Fresno State, der da auch sie spielt, aber eben auch, ja, sehr schmächtig ist, guter Route Runner, gute Ballskills. 4 habe ich Tank Dell von der Houston, den wir auch schon öfter mal besprochen haben. Guter Route Runner, nicht so viel Deep Speed, aber ich denke mal, in der Slot kann er eine Rolle finden. Und dann der 5 noch Parker Washington von der Penn State, der, glaube ich, ziemlich hochgehypt in die Saison gegangen ist, das dann so richtig nicht umsetzen konnte. Ganz vernünftige Ballskills, ordentlicher Route Runner, ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, da so kann ich den immer einsetzen. Aber ja, nochmal meine Top 5 Slots.
Ja, worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, und da möchte ich jetzt noch einen Spieler kurz nennen, der einfach als Spezialist heraussticht. Und das muss man bei den Receivern einfach immer dazu sagen. Das ist Xavier Gibson von Stephen F. Austin, der halt ein sehr, sehr guter Special-Teamer ist, sage ich mal, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Also ein Name, den man sich merken muss. Wenn jetzt ein Wide Receiver namens Xavier Gibson gedraftet wird, irgendwo in den Mid-Rounds, so ab frühen Tag 3 geht das ja so los, dass man auch Fokus auf Special Teams, auf die Spezialisten auch tatsächlich legt, dann wundert euch nicht, dass euer Team den erstmal gar nicht als Wide Receiver großartig sieht, sondern den wirklich erstmal als reinen Spezialisten geholt haben. Warum ich den aber nenne, ist ein anderer Grund. Und zwar über die meisten Spieler, über die wir heute geredet haben, hängt so ein bisschen dieses Schwert so, braucht noch Zeit, muss sich noch entwickeln, braucht die richtige Rolle, das muss schematisch passen. Das sind auch alles Dinge, was sich noch entwickeln muss. Nicht nur aus Sicht des Spielers, sondern auch aus Sicht des Teams. Ich passe mein Scheme nicht für einen Spieler an, den ich in der dritten Runde gedraftet habe. Wenn der aber gut spielt, dann mache ich das vielleicht für nächstes Jahr und suche mal so ein paar Plays für den Jungen raus, wo der besonders gut glänzen kann. Um überhaupt aber in so eine Rolle zu kommen, muss ich mich im Kader festbeißen. Und das können die Spieler am allerbesten, indem sie über die Special Teams sich quasi festsetzen. Denn gerade so die Position Wide Receiver 4 bis 6 im Kader, manche Teams nehmen auch 7 mit, die definierst du auch darüber, ob du den in den Special Teams bringen kannst. Da geht es nicht nur darum, dass der Returner ist. Es gibt Gunner, es gibt Spieler, die einfach covern sollen, die eine gewisse Einstellung dafür mitbringen. Da gibt es alle verschiedenen Facetten. Aber da ist es nicht unwichtig, mal bei den Statlines wegen mir, bei Sports Reference oder so drauf zu achten, macht er auch, also wenn ein Wide Receiver ein paar Tacklings macht, dann braucht ihr gar nicht groß ins Tape gehen, dann wisst ihr, okay, der ist auf jeden Fall schon mal in Special Teams eingesetzt worden, weil normal kommst du da sonst nicht drauf, auf diese Statline, dass du Defense Stats machst quasi. Könnt ihr euch das aber trotzdem mal ansehen, denn das ist letztendlich, wenn die Wide Receiver bei euch sind und ihr guckt, ob dieser Spieler sich oder wie viel Zeit der Spieler vielleicht noch braucht, um sich durchzusetzen, guckt, landet der bei euch im Special Team, weil das ist immer ein wichtiger Indikator dafür, dass er auf jeden Fall die ersten 3-4 Jahre auch kriegen kann zur Entwicklung, weil der Special Teams Coach ihn schon mal gebrauchen kann und er auf jeden Fall dadurch im Training eine Rolle spielt und auch in den Spielen und in den 46er Kader kommt während der Spiele, weil er dort eben gebraucht wird. Und das ist für all diese Spieler, ich habe das auch bei jedem dazu geschrieben, wenn er schon mal in den Special Teams war oder wenn man das, also sag mal so, man muss das ja im College wegen schon mal angedeutet haben, damit man in der NFL wenigstens Special Teams spielen kann, weil wenn ich das im College schon nicht sollte und das jetzt nicht, weil ich geschont wurde, sondern weil ich da nicht gut drin war, dann glaube ich, muss ich nicht davon ausgehen, dass ich das in der NFL plötzlich kann. Aber das ist etwas, was wir noch hinten raus quasi noch mitgeben sollten zu der ganzen Klasse.
Ja, völlig richtig. Also zu den Spielern, die in der ersten, zweiten Runde gedraft werden, da ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ab da eigentlich, sobald man halt keiner der Top 2, 3 Receiver auf der Depth Chart ist, musst du Special Teams spielen, ansonsten bist du halt am Game Day nicht active, also bist du ein healthy scratch dann, was ja auch immer mal wieder mit denjenigen, die keine Special Teams spielen, auch auf Receiver passiert. Vor allem auch in den späten Runden ist dann wichtig. Also teilweise werden ja dann auch Leute in der 5. Runde gedraftet, weil die halt einfach richtig gute Gunner sind und dazu vielleicht noch sehr gut blocken. Also das ist auch immer was ich mir sehr gerne angucke, vor allem bei den, ich sag mal, Tag 3 Free Agent Receivern, wie ihr Blocking ist und wie da auch der Einsatz ist, weil daran kann man viel festmachen, mit welcher Einstellung die Football spielen und ob die es dann auch später ja, schaffen und umsetzen können.
Ja, sehr gut, sehr gut. Einmal noch kurz zur Veranschaulichung, rattern wir es einmal runter, die jeweilige Top 5 der generellen Wide Receiver-Klasse, auch wenn wir schon gesagt haben, man muss das eigentlich differenzieren, wollen wir trotzdem einmal machen. Bei mir ist es an 1 Jackson Smith und Jigba, an 2 Josh Downs, an 3 Jalin Hyatt, an 4 Jordan Addison und an 5 Quentin Johnston. Und bei dir, Lorenz?
Ist es an 1 Jordan Addison, an 2 Cedric Tillman, an 3 Quentin Johnston, an 4 Jalin Hyatt und an 5 Jackson Smith und Jigba.
Ja, wunderbar. Damit haben wir die Wide Receiver. Dann kommen nur noch die Defensive Backs. Im Anschluss daran haben wir dann unsere Big Boards. Das teilen wir, wie letztes Jahr, weil ich fand das richtig gut, in Offense und Defense. Dann sehen wir tatsächlich, wie stark wir auch die Positionsgruppen generell sehen. Also ordnen wir die eher als Erstrunden-, Zweitrunden-Talente ein. Da wollen wir dann noch näher drauf eingehen. Und dann, ja, zum Abschluss natürlich Mock-Draft, Spekulationen. Was haben wir noch so an Gerüchten, Verletzungen, Red Flags, alles, was so dazugehört, wird dann noch kommen, damit ihr, ja, wie gesagt, bestens vorbereitet in den Draft gehen könnt. Jo, ich von meiner Seite verabschiede mich und ja, bedanke mich bei Lorenz für die Teilnahme wieder an diesem wunderschönen Receiver-Podcast und ja, du hast das letzte Wort.
Ja, ich hätte es eigentlich nicht besser sagen können und da ich ein bisschen erkältet bin, meine Stimme schonen will, belassen wir es auch mal bei deinem schönen Schlusswort und bis nächste Woche.